Liebe Gemeinde, ich dachte, ich erzähle euch heute einfach mal, was meine Frau und ich immer nach dem Aufstehen machen. Ich dachte, das interessiert euch vielleicht. Und zwar ist es so, dass Jana mir in der Regel erzählt, wovon sie geträumt hat in der Nacht. Und das ist total spannend. Das sind die verrücktesten Geschichten. Da gibt es extreme Elemente. Entführungen, plötzliche Wendungen, schrille Charaktere, mal ein Happy End, mal ohne. Und das ist immer so mein erstes Highlight am Tag, sehr unterhaltend und unterhaltsam. Und weil Jana eine sehr höfliche Person und außerdem, meine ich, auch an meinem Leben interessiert ist, fragt sie dann immer mich, was ich denn so geträumt habe. Und ich muss meistens sagen, nix. Ich habe nichts geträumt. Beziehungsweise ich kann mich nicht erinnern. Und weil es immer so ist, habe ich mich gefragt, woran liegt das? Bin ich stumpf geworden, dass ich keine Träume mehr habe? Sind die so langweilig, dass ich mich einfach nicht mehr erinnern kann? Ich muss schon die nächste Folie machen. Und ich habe eine Theorie entwickelt, lange überlegt und ich meine, die Antwort gefunden zu haben. Und zwar glaube ich, wenn ich abends ins Bett gehe, dass dann einfach mein Traumvorrat für den Tag schon aufgebraucht ist. Weil ich tagsüber so viel träume. Das ist die Sache. Ich sitze eine Menge am Schreibtisch und gucke so in der Gegend rum und denke, boah, wär schon schön, wenn der Jogi Löw mal anrufen würde. Also, wenn er mich einladen würde zur Nationalmannschaft, ich bin mit 28 jetzt nicht mehr direkt ein Talent, aber ich glaube, der Mannschaft weiterhelfen könnte ich schon. Also ich bin da realistisch, die Medien wären überrascht und wahrscheinlich müsste er sich auch erklären, aber man könnte daraus auch eine super Story machen. Man muss sich einfach mal vorstellen, bei der Bild so eine Überschrift, wegen gutem Draht zum Fußballgott, Theologe wird Nationalspieler. Und wer sich Sorgen über meinen Geisteszustand macht, das habe ich tatsächlich nur für diese Predigt zusammengestellt. Aber ich glaube, solche Träume, die sorgen dafür, dass mein Traumvorrat dann abends einfach aufgebraucht ist. Alternativ träume ich auch ab und an davon, dass irgendein Musikproduzent die CD von meiner alten Band findet und denkt, meine Güte, das ist wirklich gut. Das sollten wir rausbringen. Ich habe mir überlegt, ob ich euch davon weitererzählen will. Also meiner Frau erzähle ich sowas und ich habe gedacht, denken die dann, der ist irgendwie komisch, das sind ja echt nur Träume, wo es darum geht, so richtig groß rauszukommen. Das könntet ihr ja auch irgendwie für ein bisschen bekloppt halten. Und dann ist mir aber aufgefallen, nee, das ist gar nicht so komisch, das haben Menschen schon irgendwie immer gehabt. Jedenfalls in unserem Predigttext, da geht es auch um zwei Jungs, die so richtig groß rauskommen wollten. Und ich lese uns das einfach mal vor aus Markus 10, ab Vers 35, da heißt es, da gingen zu ihm, also zu Jesus, da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen zu deiner Rechten, einer, und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Wir lesen also, Johannes und Jakobus hatten auch diesen Traum vom ganz groß rauskommen. Das ist gemeint, wenn sie sagen, hey Jesus, wir wollen, dass wir rechts und links neben dir sitzen. Also wir wollen ganz vorne sitzen, da wo alle hinschauen, da wo die Ehrenplätze sind, da wo die Musik abspielt, da wollen wir sitzen. Und das wollen wir gern, dass du das für uns klar machst. Also die hatten den Traum vom ganz groß rauskommen, nicht unbedingt mit Fußball oder Musik, sondern sie hatten sich da was anderes überlegt. Die waren eine ganze Zeit mit Jesus unterwegs gewesen und waren begeistert von dieser Idee vom Reich Gottes. Da haben wir gerade schon was von gehört, von dieser Idee. Denn Jesus hatte gesagt, passt auf, das Reich Gottes, das kommt bald. Und wenn es kommt, dann wird sich alles verändern. So viel hatten Johannes und Jakobus kapiert. Wie viel mehr, weiß ich nicht. Aber das fanden sie ziemlich gut. Und auch was Jesus sonst so tat und sagte, das war echt super, fanden sie. Und das fanden nicht nur sie, sondern auch eine ganze Menge anderer Leute. Und die ganze Bewegung, die sich für dieses Reich Gottes irgendwie interessierte, die wuchs. Und ich glaube, da so langsam hat sich der Traum von Jakobus und Johannes rauskristallisiert und wurde konkreter. Und die dachten sich, Mensch, das könnte echt klappen. Vielleicht wird das was mit dem Reich Gottes. Vielleicht ändert sich tatsächlich alles. Vielleicht ist es die Chance, ganz groß rauszukommen. Und weil das zwei Jungs waren, die keine halben Sachen gemacht haben, Jesus nennt die an anderer Stelle mal Donnersöhne, sondern mit vollem Herzen dabei sind, haben sie gesagt, komm, Jesus, wir machen die Sache fix, wir gehen zu dir und wir sagen, für diese Idee vom Reich Gottes, da gehen wir all in, da geben wir alles dafür. Das sieht man nicht direkt im Text, aber es ist ein bisschen kryptisch, ein bisschen unverständlich, aber das ist im Grunde genommen damit gemeint, wenn sie sagen, hey, wir können den Kelch trinken und die Taufe, mit der du getauft wirst, die können wir empfangen. Das leuchtet nicht sofort ein, das ist ein bisschen bildhaft gesprochen, aber das heißt im Grunde genommen, wir sind bereit für unseren Traum bis ans Äußerste zu gehen, alles zu geben. Und normalerweise ist ja sowas total imponierend, oder? Also ich finde das jedenfalls total beeindruckend, wenn Menschen sagen, ich habe einen Traum und ich bin bereit dafür, alles einzusetzen. Deswegen mag ich persönlich Sportfilme auch ziemlich. Die funktionieren alle nach demselben Schema. Das ist meistens immer so, es geht um Olympia oder um ja, Gold, das ist dann auch Olympia, oder um die Weltmeisterschaft. Und dann ist da eine Person, die hat diesen Traum und sie trainiert lang und hart und gibt alles und leidet auch eine ganze Menge dafür und dann schafft sie es am Ende. Und dann wird eben der Film gedreht, weil sie es geschafft hat. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, demnächst kommt wieder so ein Film raus über Toni Kroos hier aus Greifswald. 4. Juli, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber ich wette mit euch, dass die Story folgendermaßen funktioniert. Und zwar wird es heißen, da ist ein Junge aus Greifswald, der hat zwar eine Menge Talent, aber er musste noch viel mehr arbeiten, um seinen Traum vom deutschen Meister, deutschen Pokalsieger, spanischen Meister, spanischen Pokalsieger, Champions-League-Sieger mehrfach, Weltmeister, Weltpokalsieger und so weiter zu erreichen und Fußballstar zu werden. Wir mögen dieses Schema, oder ich jedenfalls, und ich glaube ein paar andere Leute noch, sonst würde es ja nicht gedreht werden. Und ich glaube auch zu Recht, denn was wäre denn unsere Welt ohne Männer und Frauen, die bereit sind, für ihren Traum alles zu geben und alles einzusetzen? Ich glaube, unsere Welt wäre deutlich unbekannter. Wir wüssten deutlich weniger über unsere Welt ohne Träumerinnen und Träumer in den Naturwissenschaften, die alles dafür einsetzen, unserer Welt ihre Geheimnisse zu entlocken. Wahrscheinlich wäre unsere Welt deutlich langweiliger, weniger ästhetisch, ohne Männer und Frauen, die alles für ihren Traum geben, Schauspielerin zu werden oder Künstler oder Musikerin und wirklich eine ganze Menge einsetzen, um Menschen zu unterhalten, die Welt schöner zu machen, sie zu bewegen. Und wahrscheinlich wäre unsere Welt auch ein Stück weit ärmer, ohne Männer und Frauen, die sagen, hey, ich habe diesen Traum von einem eigenen Unternehmen und dafür gebe ich alles und in diesem Zuge werden Arbeitsplätze geschaffen und irgendwie Wohlstand und so weiter und so fort. Auf jeden Fall wäre ohne diese Männer und Frauen, die eben alles für ihre Träume geben, hätten wir eine ganze Menge weniger Heldengeschichten zu erzählen. Denn wer alles für seinen Traum gibt, den respektieren wir normalerweise, der bekommt Anerkennung und über den werden Bücher geschrieben, Filme gedreht und so Zeugs. Bei Jakobus und Johannes, da läuft es ein bisschen anders. Lesen wir weiter im Text. Also die haben gesagt, Jesus, ja, wir sind bereit, alles zu geben dafür. Und Jesus sagt dann zu ihnen, Jesus spricht zu ihnen dann, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Also das werdet ihr alles machen, ihr werdet bis ans Äußerste gehen. Zu sitzen, aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Also bei denen funktioniert das anders. Da werden die Freunde, die Leute, die das mitbekommen, unwillig. Da kommt nicht Petrus und sagt, hey Leute, ich finde es cool, dass ihr diesen Traum habt, ganz groß rauszukommen. Und wisst ihr, wenn ihr es geschafft habt, ich drehe den Film über euch. Sondern die werden unwillig. Man könnte sich jetzt fragen, wieso ist denn das so? Normalerweise finden wir das doch toll, wenn Leute bereit sind, Vollgas zu geben für ihren Traum. Aber intuitiv ist uns das völlig klar, warum die sauer sind. Die zwei sind einfach extrem dreist, die sind unverschämt. Die gehen zu Jesus hin und sagen, hey, wir wollen rechts und links neben dir sitzen. Und ganz offensichtlich halten die sich für was Besseres. Oder sie wollen was Besseres sein, wenigstens. Und das macht Petrus und Andreas und die anderen Leute ein bisschen sauer. Irgendwie nachvollziehbar, aber wenn man mal drüber nachdenkt, eigentlich zu Recht. Warum sind die sauer? Ist das nicht irgendwie ganz normal? Wollen wir das nicht alle? Also, was Besseres sein? Ich stelle mal eine provokative These auf. Und zwar glaube ich, dass es in unseren Träumen letztlich immer genau darum geht. Wenn wir Menschen träumen, dann handelt das genau davon, was Besseres zu sein. Groß rauszukommen, Held oder Heldin zu werden. Wir träumen vom Ehrenplatz ganz vorne am Tisch. Ich glaube, meine provokative, provokative These, im Zentrum unserer Träume stehen immer wir selbst. Das ist ganz offensichtlich, wenn man sich diese lustigen Spielereien und Tagträume, die eine ganze Zeit von meinem Tag kosten, vom Anfang anschaut, so von der Karriere als Fußballstar oder Rockstar, ist weniger offensichtlich, wenn wir mal ganz ernsthaft über unsere Träume und unsere Ziele nachdenken. Vielleicht können wir das einfach mal tun. Und ich frage dich mal, wovon träumst du? Und welche Bedeutung hat die Rolle, die du in diesem Traum spielst? Träumst du davon, die Welt zu verändern? Vielleicht als Ärztin mit Ärzte ohne Grenzen Menschen zu helfen? Oder als Jurist bei IGM Menschen zu befreien? Und wie wichtig ist es dir, dass du das bist und dass du die Welt veränderst? Träumst du davon, eine lebendige Gemeinde aufzubauen oder an ihr mitzuwirken, in der Menschen Jesus kennenlernen? Und wie wichtig ist es dir, dass die x-hundert Menschen, die dann jeden Sonntag in die Kirche pilgern, um Predigten zu hören, dass sie dir zuhören? Träumst du davon, deine Kinder zu selbstständigen, zufriedenen, erfolgreichen Menschen zu erziehen? Und wie wichtig ist es dir, dass die Kinder dann hinterher sagen, hey Mama, hey Papa, dass ich so bin, wie ich bin, das habe ich allein dir zu verdanken. Du hast mich zu dem gemacht, der ich bin. Du bist echt mein Held. Du bist meine Heldin. Ich glaube, wenn wir tief genug bohren, dann stellen wir in den allermeisten Fällen fest, dass es in unserem Traum, dass es in unseren Träumen genau darum geht, um uns selbst. Und das ist auch der Grund, warum die 10 Jünger unwillig werden. Denn menschliche Träume erzeugen Konkurrenz und Neid. Das ist im Sport überhaupt kein Problem. Das ist super. Wenn du da Konkurrenten hast, dann wirst du besser, dann wird das Team besser. Aber in Beziehungen, für Beziehungen kann das echt dramatisch sein. Denn es gibt nur zwei Plätze neben Jesus. Einen rechts und einen links. Und wenn Jakobus und Johannes da sitzen wollen, dann bedeutet das gleichzeitig, dass Petrus und Thomas da nicht sitzen können. Und was ich viel dramatischer finde, ist, dass auch Andreas da nicht sitzen kann. Wenn jemand groß rauskommen will, dann bedeutet das gleichzeitig, dass andere klein bleiben müssen. Sonst funktioniert das nicht, denn wenn alle groß sind, dann ist es keiner. So funktionieren menschliche Träume, so funktioniert diese Welt. Jesus hat das durchblickt und er erklärt seinen Jüngern und er sagt ihnen, nachdem die da unwillig werden, sagt er zu ihnen, hey, kommt mal her. Er ruft sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. So drastisch ist das hoffentlich und meistens in unseren Träumen nicht. Aber vom Prinzip ist das ganz ähnlich, denn wenn ich Held sein will, dann brauche ich nicht Helden, die mir zujubeln, sonst funktioniert die Kiste nicht. Und das Problem ist aber, was passiert eigentlich, wenn diese anderen Nicht-Helden, die mir zujubeln sollen, wenn die selber Helden sein wollen? Ich glaube, dann zerstört das auf lange Sicht unsere Beziehung. Wenn die Frage bzw. die Formel immer lautet, du oder ich, und ich immer möchte, dass die Antwort auf diese Frage ich bin, dann halte ich das nur über eine bestimmte Zeit mit jemandem aus, der mit mir darum konkurriert. Das gilt für Arbeitskollegen, es gilt für Kommilitonen, es gilt für Freunde, es gilt manchmal im ganz besonderen Maße für Geschwister, es gilt auch für Ehepartner. Irgendwann zerbricht da irgendwas, wenn jeder Einzelne immer seinem Traum vom Groß rauskommen mit voller Kraft nachgeht und durchsetzen will. Und ich glaube, das ist dramatisch, denn Gottes Traum für unser Leben sieht komplett anders aus. Es ist das absolute Gegenteil. Gottes Plan ist, dass Beziehungen nicht zerbrechen, sondern dass sie funktionieren, dass sie aufblühen. Dafür sind wir angelegt, dafür sind wir geschaffen, daraufhin sind wir angelegt. Das wird schon ganz zu Beginn der Bibel deutlich, da steht das. Und zwar steht da, dass der Mensch zu Gottes Ebenbild geschaffen wurde. Wir haben ja letzte Woche Trinitatis gefeiert und uns über den Wert Beziehungen unterhalten. Und wir haben gelernt, Gott ist so krass Beziehung, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die sind in so einer engen Beziehung zueinander, dass die nicht drei sind, sondern eins. Und wir Menschen, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, wir sind für Beziehung geschaffen. Wir merken das manchmal, wenn Beziehungen aufblühen und funktionieren, wenn sich richtig herzliche, offene Beziehungen ermöglichen, dann merken wir was davon, dass das gut ist für uns. Dass wir selbst da aufblühen, weil wir dafür geschaffen wurden. Und Jesus erklärt seinen Jüngern, wie das funktionieren kann. Im nächsten Vers von unserem Predigttext. Er sagt, hey, passt auf, die Logik in dieser Welt, die ist so, die Großen, die können nur groß sein, indem sie andere klein halten. Aber bei euch soll das anders sein. So ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Jesus erklärt seinen Jüngern also die Idee vom Reich Gottes, beziehungsweise von Gottes Traum. Und Johannes und Jakobus und wahrscheinlich auch die anderen, die so unwillig und verärgert über die ganze Kiste waren, die kapieren, hey, beim Reich Gottes, da ändert sich wirklich alles. Es verändert sich wirklich alles. Selbst unsere Vorstellung davon, was sich alles ändern könnte. Denn wie hätten sie sich das auch vorstellen können? Das ist komplett gegen ihre Intuition, gegen ihre Natur, gegen ihr Denken, was Jesus da vorschlägt und was er da erzählt. So sind die nicht gestrickt, die Jünger. So sind wir nicht gestrickt, dienen, damit andere groß werden. Aber ich glaube, es funktioniert, was Jesus da vorschlägt. Wo das, was Jesus da beschreibt, wo das passiert, da blühen Beziehungen auf. Davon bin ich überzeugt. Und da werden sie ganz neu möglich. Und das leuchtet ja auch ein Stück weit ein, denn wo ich mir sicher bin, dass mein Gegenüber mir Gutes will, da bin ich, glaube ich, viel eher bereit, eine ehrliche, offene und herzliche Beziehung einzugehen, als wenn ich die Sorge haben muss, dass mein Gegenüber mich immer als Hindernis oder als Gegner betrachtet oder noch schlimmer vielleicht als ein Mittel zum Zweck auf dem Weg zum eigenen Traum. Und auch umgekehrt, wo ich anderen durch mein Verhalten und meinen Umgang signalisiere, hey, du bist mir wichtig, ich will dein Bestes, ich will, dass es dir gut geht. Ich glaube, da ermögliche ich meinem Gegenüber, mit mir in eine ganz besondere Beziehung zu treten. Das ist genial. Das ist richtig wunderbar, wenn sowas funktioniert. Denn überlegt mal, was das verändern würde, wenn wir diese Logik vom Reich Gottes mal konsequent anwenden würden. Was würde das machen mit unseren Beziehungen zu unseren Arbeitskollegen und Mitarbeitern? Was würde das machen? Was würde das verändern in unseren Familien? Wie sehen da die Beziehungen aus zu den Eltern? Zu unseren Geschwistern, zu den Kindern? Was wäre mit unseren Ehen, wenn die Logik nicht mehr wäre, du oder ich, mein Traum oder dein Traum, sondern ich für dich? Du für mich, wir für Gottes Traum von Beziehung. Ich glaube, das wäre richtig genial. Das Problem ist, und da bin ich relativ nüchtern, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr davon hört, ich habe das Gefühl, dass es meistens eine schöne Fantasie ist, eine schöne Vorstellung, da können wir uns sonntags gern drüber unterhalten und darüber fantasieren, was das alles toll wäre, wenn wir so funktionieren würden, aber ich merke das schon im Alltag bei den kleinsten Dingen. Wenn mein Sohn mitten in der Nacht aufwacht und schreit und es dann heißt, entweder mein Traum vom Schlafen oder Janas Traum vom Schlafen. Das ist dann echt schwer, diese Logik anzuwenden und zu sagen, ich für dich. Dann heißt es meistens in meinem Kopf, du oder ich. Und es ist so eine kleine Alltagsentscheidung. Wie viel schwieriger wird das in den richtig wichtigen Entscheidungen, wenn es drauf ankommt? In meinem ganzen Verhalten, in meinem Wesen. Ich glaube, ich bin so einfach nicht gestrickt. Das entspricht nicht meiner Natur, so zu handeln. Vielleicht geht es euch da anders. Dann freue ich mich wirklich für euch. Was die Bibel über den Menschen sagt und was teilweise auch einige Evolutionsbiologen über den Menschen und Leben insgesamt sagen, das lässt mich anderes vermuten. Und zwar glaube ich, dass das eben einfach nicht so einfach ist und nicht unserer Natur entspricht, andere groß zu machen. Dann stellt sich ja schon die Frage, wieso fordert Jesus seine Jünger dann dazu auf? Warum fordert er was von ihnen, was sie in letzter Konsequenz eigentlich gar nicht hinbekommen können? Ich glaube, die Antwort dafür steht im letzten Vers für unseren Predigttext. Und den will ich euch nicht vorenthalten, wäre schade. Da sagt Jesus, pass auf, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus erklärt hier, wie er die Idee vom Reich Gottes, beziehungsweise wie er Gottes Traum umsetzen und alles verändern will. Nicht um groß rauszukommen, sondern um uns groß zu machen. Er erklärt, wie er vorhat, an den Ort zu gehen, wohin es uns verschlägt, wenn wir in letzter Konsequenz unsere Träume voll durchziehen. Unsere ich-bezogenen, beziehungskillenden Träume, wenn wir denen nachjagen. Dorthin, wo keine Beziehung mehr ist, wo sich die Frage du oder ich für dich gar nicht mehr stellt, weil kein du mehr da ist, kein Gegenüber. Jesus spricht hier davon, den Kelch zu trinken und mit der Taufe getauft zu werden und bis ans Äußerste zu gehen für Gottes Traum, bis in den Tod, damit wir die Folgen der Logik von ich oder du nicht erleben müssen, weil selbst im Tod Beziehung auf uns wartet. Und so hat Jesus die Art und Weise, wie diese Welt funktioniert, für immer verändert. So ist wirklich das Reich Gottes gekommen. Und alles hat sich verändert. Klar kannst du jetzt sagen und damit auch recht haben, das stimmt doch so in letzter Konsequenz eigentlich nicht. Die Mächtigen und Herrscher, die tun ihren Völkern doch immer noch Gewalt an. Und wenn ich mal einfach nur mein Leben betrachte und das Leben von vielen anderen, dann merke ich, dass die Logik ich oder du meistens häufiger angewandt wird, als die Logik ich für dich. Aber diese Logik will nicht das letzte Wort haben. Nicht in letzter Konsequenz. Sie kann uns nicht mehr alle Beziehungen kosten. Der Tod ist nicht das Ende, weil der in den Tod ging, auferstanden ist und lebt. Weil die Beziehungslosigkeit den Gott, der in sich selbst Beziehung ist, nicht halten konnte, nicht überwinden und auch nicht besiegen konnte, sondern besiegt wurde von dem, der gesagt hat, ich für dich. Wir haben heute Taufe gefeiert. Und in der Taufe passiert genau das. Da sagt Jesus, ich für dich. Mein Tod für dich und meine Auferstehung für dich. Mein Sieg über die Beziehungslosigkeit für dich und mein Traum von perfekter Beziehung für dich. Ich nehme die Konsequenz deiner Träume auf mich und nehme dich hinein in die Logik vom Reich Gottes. Du gehörst zu mir. Und weil ich für dich bin, musst du nicht mehr fragen, du oder ich. Ich glaube, wo das klar wird, da werden wir frei zu dienen. Wenn wir verstehen, dass da jemand voll und ganz für uns ist und uns Gutes will, dann müssen wir nicht mehr hauptsächlich uns um uns selbst kümmern, weil das Jesus macht. Bleibt trotzdem die Frage, warum fällt es mir so schwer, mitten in der Nacht aufzustehen und mich um meinen Sohn zu kümmern? Warum frage ich immer noch, du oder ich? Und will das, Jana sagt, ich. Also meistens. Warum frage ich immer noch, wie das noch klappen könnte mit der großen Karriere als Fußballer? Ich glaube, das liegt daran, dass ich das häufig vergesse oder nicht begreife. Das ändert aber nichts daran, dass das stimmt, was Jesus da getan hat. Die Taufe steht. Ob ich nun frage, ich oder du, oder sage ich für dich. Daran, dass Jesus für uns ist, kann das nichts mehr ändern. Es kann nur noch was daran ändern, ob wir für andere sind. Und das können wir üben. Und genau das haben wir hierbei greifbar vor. Wir wollen üben, Gottes Traum zu leben. Und deswegen lautet der vierte Wert in unserer greifbaren Wertereihe Dienst. Wir üben uns in einem dienstbereiten und gabenorientierten Lebensstil. Und wenn ihr da auch Lust drauf habt, dann antwortet mit